Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr Lieben, das war ja richtig schön, was ihr hier schon zusammengetragen habt. Und manchmal denke ich, Mensch, braucht es echt eine Predigt? Könnte man nicht nochmal Kleingruppen machen, Zettel austeilen, Flipcharts verteilen? Und dann hätte man schon eine sehr intensive Austauschgemeinschaft. Das war schon sehr interessant. Und ich... Soll man ja oft nicht machen am Anfang einer Predigt. Aber ich sage jetzt schon, dass nichts Wesentliches Neues hinzukommt. Ja? Es ist nichts, wo jemand sagt, das ist ja vollkommen anders. Nee, im Wesentlichen habe ich gar nichts zu ergänzen. Ich werde so ein bisschen drin rumrühren. Ja? Aber im Wesentlichen ist die geistliche Erkenntnis natürlich durch den Heiligen Geist längst da und durch die Heilige Schrift. Schön hier zu sein. Es erscheint mir von der ganzen Stimmung her ein bisschen anders als in der letzten Zeit. War ja jetzt länger nicht hier. Das ist echt schön. Wir haben Ostern gefeiert letzte Woche. Das fand ich auch schön. Wieder ganz unterschiedliche Formen kennengelernt. Wir als westliche Kirche, die sogenannte lateinische Kirche, wir haben Ostern gefeiert. Die Orthodoxie feiert jetzt gerade. Die Orthodoxie, das heißt also die Ostkirche, die griechisch, ursprünglich griechisch sprechende Kirche. Jetzt natürlich auch die serbisch und russisch sprechende Kirche. Ne? Wir haben gefeiert, dass etwas passiert sein soll, von dem man eigentlich in der Regel davon ausgeht, dass es nicht passieren kann. Nämlich, Christen sind dadurch Christen, dass sie im Kern zurückgeführt daran tatsächlich glauben und darauf vertrauen können, dass Jesus Christus tot war und nicht mehr tot ist. Das geht eigentlich nicht. Weiß jeder, ne? Tod ist tot. Bei Jesus machen wir eine Ausnahme und sagen, wir glauben tatsächlich, östliche wie westliche Christenheit, lateinische Christenheit, griechische Christenheit, orthodox, evangelisch, pentekostal, was auch immer. Wir glauben, dass etwas Neues passiert ist, dass der Tod überwunden wurde an einer entscheidenden Stelle durch Gottes Macht, dass jetzt Leben dorthin kommt. Dass nicht mehr die Sonne untergeht über dieser Welt, sondern dass etwas Neues passiert ist, dass es einen neuen Tagesanfang gegeben hat, etwas Neues passiert ist. Vielleicht daher auch der Begriff Ostern, im Englischen Eastern, kommt vom Osten her. Manchmal erzählt man Religionsunterricht, ja, das kommt von einer altgermanischen Gottheit Ostara. Vorsichtig. Das ist wahrscheinlich eine völkisch-proto-Nazi-Hoffnung, dass man mal hoffte, ja, da gab es bestimmt eine Göttin Ostara. Die hat es vermutlich nie gegeben. Sondern Ostern bedeutet, wir richten uns auf Osten, wo die Sonne aufgeht. Jesus Christus sagt, Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Mit Jesus und seiner Auferstehung beginnt ein neuer Hoffnungstag für diese Welt. Und diese, wo Verzweiflung ist, kommt plötzlich Hoffnung. Man denkt, Alter, wenn das möglich ist, dass Gott Leben schenkt, wo eindeutig tot war, dann wird es doch auch möglich sein, dass diese verzweifelt bescheuerte Welt irgendwie an ihr Ziel kommt, an den Himmel kommt. Und Himmel, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon gehört in unserem Gespräch miteinander, Himmel ist ja nicht oben. Himmel ist ja nicht oben. Einer der ersten russischen Kosmonauten soll gesagt haben, Gott soll im Himmel sein. Ich war im Himmel. Gott war nicht da. Es gibt keinen Gott. Himmel ist ein Ausdruck, ist eine Metapher. Sie spielt mit oben und unten. Wenn man Hoffnung hat, erhebt man das Haupt. So sollen wir auch den Herrn Jesus aus dem Himmel erwarten. Himmel ist aber natürlich eine Metapher. Es ist ein Bild. Beim Evangelisten Matthäus lesen wir auch gar nichts vom Reich Gottes. Matthäus schreibt für Juden, die einen großen Scheu haben, das Wort Gott auch nur auf einer Fremdsprache auszusprechen. Und deswegen schreibt er das Reich der Himmeln sogar. Das ist ein Ausdruck dafür. Man will das, was Gott und sein Reich kennzeichnet, umschreiben. Rein physikalisch ist oben und unten auch ein bisschen komisch, ne? Denn kaum verlassen wir unsere Erde und gucken uns mal um im Weltall, wo ist denn da oben und unten? Wo ist denn links und rechts? Also das alles löst sich ja auf. Himmel und Reich Gottes bedeutet dort, wo Gottes Wille geschieht. Dort, wo Gottes Wille geschieht. Deswegen betet die Christenheit seit 2000 Jahren: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und insofern ist das, was ihr tut, dass ihr euch sehnt danach, dass doch endlich mal Gottes Wille geschieht und nicht der Wille von Politikern oder auch nicht unser Wille. Der hat uns ja auch nicht weitergebracht. Ne? Das ist sehr verständlich, dass ihr Sehnsucht habt nach dem Himmel. Und die Predigt dreht sich auch nicht um den Himmel, sondern um die Sehnsucht nach dem Himmel. Ja, tut mir leid. Zum Himmel erfahren wir so viel gar nicht. Lest mal 1. Korinther 15. Heute Nachmittag, das ist so eine Predigeraufforderung, das macht nie Ada, ne? Weiß ich. Aber man macht es trotzdem. Und man, alle zwei Jahre kommt jemand und sagt, ich war der eine, der es trotzdem getan hat, oder die eine. Lest 1. Korinther 15 und ihr werdet merken, Himmel bedeutet, es wird anders sein und besser. Und das genügt mir persönlich schon. Ich will aber einsteigen, nach dem Einstieg, mit einer Geschichte, die euch hoffentlich gefallen wird. Es ist etwas aus dem frommen Chaoten. In den 90er Jahren hat man das gelesen. Ich weiß nicht, ob man das hier lesen durfte oder ob man das am Eingang abgeben musste, das Buch. Das ist eine nette Geschichte. Es werden die Zustände einer klassischen Gemeinde in den 90er Jahren aus dem evangelikalen Raum geschildert. Ihr müsst wissen, dass es dabei eine Person gibt, die sehr einfach gestrickt ist, eine ehrliche Haut. Die, ich nenne das jetzt mal auf Deutsch Leonard. Und es gibt einen, der heißt Georg. Das genügt vielleicht erstmal. Die Person, die jetzt in Ich-Form spricht, das ist Adrian. Wenn ich gewusst hätte, sagt Adrian, dass Georg heute früh den Gottesdienst leitet, wäre ich erst gar nicht hingegangen. Es fing damit an, dass er der Gemeinde mit lauter 36 Visionen vor dem Frühstück Stimme dies und das zubrüllte. Guten Morgen! Gemeinde schwach. Morgen. Georg unzufrieden, ich sagte, guten Morgen. Gemeinde quetscht ein bisschen mehr Volumen durch die müden Mandeln. Guten Morgen. Georg, sind wir fröhlich? Gemeinde, gepresst blökend wie eine magenschwache Hammelherde, ja. Georg, aber wir klingen nicht sehr fröhlich. Ich frage euch nochmal, sind wir fröhlich? Gemeinde, verschreckt und mittlerweile im Glauben, Mangel an Lautstärke sei Sünde? Ja! Das klingt schon eher danach. Und freuen wir uns, dass wir heute Morgen im Haus Gottes sein dürfen? Gemeinde, die mittlerweile die Spielregeln beherrscht? Ja! Ah, Georg Farmer, also formt sein handspielerisch zu einer Muschel, legt sie unter seinem Ohr. Und wohin hoffen wir alle eines Tages zu kommen? Und die ganze Gemeinde, Himmel! Leonard sagt, Teneriffa! Pause, alle starren Leonard entsetzt an, weil er die Spielregeln gebrochen hat. Entschuldigung, Himmel, ich meinte natürlich Himmel. Ja, eine schöne Geschichte. Leonard wird dargestellt als jemand, der eigentlich unerlaubterweise die Sehnsucht nach dem Himmel gar nicht teilt. Adrian stellt eigentlich dar, dass jeder normale Mensch nach Teneriffa will und die Gemeinde mit ihrer Sehnsucht nach dem Himmel eigentlich heuchelt. Das ist der Gag an der Geschichte. Leonard, der Dumme, wird dargestellt als der Weise und die Gemeinde, der wird unterstellt, sie heuchelt. Ich finde die Geschichte lustig, immer noch und immer wieder. Aber ich weiß gar nicht, ob es so in Ordnung ist, einer Gemeinde, euch, heute Morgen in euren Zeugnissen, zu unterstellen, dass eure Sehnsucht nach Himmel eigentlich nur Heuchelei ist. Natürlich haben wir weltliche Wünsche. Ich rede mal jetzt von harmlosen Wünschen. Es gibt so viele Menschen jetzt in Deutschland, die wollen einfach zurück in ihre Heimat, so schnell es geht, zurück in die Ukraine. Das sind ehrwürdige Wünsche. Ich habe jetzt mal harmlosere Wünsche genannt. Ich würde gerne mal nach Kanada oder nach Israel, nach Norwegen oder nach Finnland. Da würde ich gerne mal hin. Bin ich viel gereist in meinem Leben. Aber wisst ihr was? Wenn das nicht ist, ja, dann Leute, dann eben nicht. Ja, dann, was ist denn? Wenn sich diese Wünsche nicht erfüllen, ist das echt nicht schlimm. Vielleicht bin ich langweilig oder alt oder beides. Einige von euch sind, sehe ich so optisch, die sind noch reifer als ich. Und das meiste, was ich kenne und was mir wichtig ist, kenne ich schon. Was mag da noch Gutes kommen? Und einige von uns, ich auch, wir sind dankbar für unser Leben. Im Vergleich zu dem, was andere Menschen erleiden mussten und erleiden müssen, sind viele von uns sehr gut dabei weggekommen bisher. Einige von euch haben aber jetzt, in dem Moment, in dem ich das ausgesprochen habe, so einen Stich im Herzen, weil sie dachten, nee, Holger, das stimmt gar nicht. Ich finde das gar nicht. Ich muss damit kämpfen, klarzukommen, dass es eben so ist, wie es ist. Mir geht's gar nicht gut, denn im Vergleich zu anderen hat's mich härter erwischt. Und ist es angesichts dessen denn so verwerflich, sich nach dem Himmel zu sehen, dem ganzen Elend zu entgehen? Ist das so schlimm? So oder so, ob ihr jetzt ganz viel Gutes erfahren habt oder im Leben oder eher auch Schweres, vielleicht kennt ihr den Gedanken der Lebenssattheit. Das ist nicht lebensmüde, ja, lebenssatt. Dass man sagt, ja, ist eigentlich genug. Aber ihr müsst jetzt nicht gleich hier den Krankenwagen rufen oder so. Ne? Also auch ich, wenn ich jetzt darüber rede, nicht jeder, der sich mit der Endlichkeit seiner Existenz beschäftigt, ist ein Fall für die psychiatrische Notfallambulanz. Das heißt einfach nur, dass jemand sich mit seinem Leben beschäftigt hat. Jemand hat einmal gesagt, als Kind dachte ich, Erwachsene wüssten alles. Jetzt als Erwachsener weiß ich, Erwachsene improvisieren nur. Das sieht so aus, als wüssten wir mehr als Kinder, aber wir probieren so gut es geht und keiner weiß, wie es richtig geht. Jetzt haben wir Corona-Pandemie, Klimaerwärmung, mieses Wetter, jetzt noch Krieg in der Ukraine. Leute, da kann man doch schon mal Lust bekommen zu sagen, und eine Schwester hat das auch genauso gesagt, also das jetzt nicht, was kommt, aber macht euren Kram noch ohne mich. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so Lust darauf, dass das ganze Gemurkse, Gewürge, das ganze Improvisieren ein Ende hat. Ich habe so Lust, darf ich hier sagen, in der Gemeinde, Bock auf? Ich habe so Bock auf Vollendung. Ich habe so Lust darauf, zu erleben, wenn das ganze Universum, ich meine jetzt nicht Weltall, sondern alles, was ist, innerlich einrastet mit so einem satten mechanischen Klacken, wenn es so macht, und alle wissen, ach, so war das Leben gemeint. Wo, so war Existenz gemeint, so war ich gemeint, so war Beziehung gemeint, so war Liebe gemeint, so war Materie gemeint, so war alles gemeint. Da habe ich Sehnsucht nach. Und Paulus kennt diese Sehnsucht, diesen Hang, diesen Zug, dieses leichte Ziehen, das von der himmlischen Heimat ausgeht. Und jetzt gucken wir uns den Text an, nach der Luther-Übersetzung. Die ist nicht so leicht wie das, was wir eben gehört haben. Deswegen ergänzt sich das sehr gut. Paulus sagt, denn wir wissen, und jetzt könnt ihr die Bibeln aufschlagen oder hier mitlesen, und wir wollen nur verstehen, was Paulus sagt. Mehr nicht. Mehr kann nie das Ziel einer Predigt sein. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, oder wie wir gehört haben, Zelt, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Paulus beginnt seinen Gedanken also mit einem Bild, mit einer Metapher, die damals gut verständlich war. Er vergleicht den menschlichen Leib, also Körper, Soma, mit einer Hütte. Mit einer Hütte. Wir haben eine Hütte. Und wenn die abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, einen Palast. Nicht mit Händen gemacht, sondern vom Himmel her. Vielleicht denkt er dabei auch an einen Tempel, sodass man seinen eigenen Leib vergleicht mit einer Hütte oder mit einer Plane, mit einem Zelt. Und er sagt, uns erwartet eine Existenz in einem Gebäude, in einem wunderschönen Palast. Und eine ewige Heimat bei Gott haben, das ist so ein schöner Ausblick. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr euch sehnt nach etwas. Wenn man etwas haben möchte, wenn man scharf ist auf. Im Leben von Menschen gibt es so verschiedene Phasen. Ich hatte so eine Phase, da habe ich mich gesehnt nach einem, das sind jetzt wirklich dumme Wünsche, ne? Aber wir sind ja unter uns. Ein Wäldchen. Ich fände toll, ein Wäldchen zu haben. Ich will kein Holz machen. Ich will ein Wäldchen. Nur drin rumlaufen. Einmal im Jahr wieder wegfahren. Das ist doof, aber ich habe da Sehnsucht nach. Ich fände toll, wenn man eine alte SR 500 hätte oder eine Piaggio Ape. Das habe ich alles nicht und werde ich auch nicht haben. Aber wenn man das möchte, dann irgendwann fängt man an zu seufzen. So ein Seufzen wird geboren aus Klage und Hoffnung. Klage über jetzt. Einige kennen das. Oh, mein Handy wird immer langsamer. Ne? Einige Ältere sagen, meine Lesebrillen werden immer schwächer, die lassen nach im Laufe der Zeit. Ich brauche mal wieder eine Schärfe. Und einerseits ist es eine Hoffnung auf Besserung. Menschen seufzen unter Schmerzen. Die sind krank und hoffen auf Linderung. Die sagen, ich wünsche mir, dass meine Schmerzen nachlassen, dass ich wenigstens schlafen kann, dass das Medikament anschlägt. Es ist so geboren, Seufzen kommt aus so einer Mischung aus Klage und Hoffnung an der Stelle. Manchmal wird es dann noch ein Stöhnen oder Ächzen. Paulus im nächsten Vers seufzt. Er seufzt und sagt, er sehnt sich. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind oder in diesem Zelt, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Paulus sagt, wenn wir ehrlich sind, haben wir eigentlich Lust, sofort überkleidet zu werden. Mit einem, und jetzt kommt ein komischer Gedanke, mit einem Gebäude. Ey, wie soll man ein Gebäude anziehen? Also Paulus vermixt jetzt zwei Bilder, nämlich Leib als ein Gewand und als ein Gebäude. Und er sagt jetzt, wir möchten am liebsten gleich das Leben der himmlischen Behausung führen, überkleidet werden mit dem neuen Gewand, Hausgewand. Nicht entkleidet werden, sondern instant, jetzt in den Himmel. Die Griechen, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die haben ja nackig Sport gemacht. Dann gibt es so Vasen, da sind so Diskuswerfer, dann sieht man den Diskus und den Muskel und den Zipfel, das gehört alles zusammen. Also die haben Gymnastik, heißt ja Gymnos, heißt nackt. Also die haben sich eingerieben, damit man alles schön sieht. Gymnastik heißt eigentlich ursprünglich nackig Sport machen. Deswegen gehen ja manche von euch auch auf ein Gymnasium. Ne? Also Gymnasium hat natürlich damit nichts zu tun, sondern ursprünglich kam das von der Sporthalle her. Ne? Also, aber das Wort steckt da immer noch drin. Denkt mal drüber nach. Das sollte euch tief verstören. Was Paulus eigentlich sagen möchte, ist, er spielt darauf an, nicht. Also niemand möchte, bevor er überkleidet wird mit dem himmlischen Gewand, nackt dastehen. Für die Griechen war das Nacktsein okay, für Juden überhaupt nicht. Nacktsein ist ohne Ehre sein. Es ist eine Schande. Deswegen spielt er darauf an, niemand möchte entehrt sein, entkleidet sein. Wir möchten direkt in den Himmel. Niemand möchte doch dem Verfall seiner Hütte beiwohnen, mit ansehen, wie die Kräfte sich verändern. Die eigenen Kräfte, wie unsere Kräfte im Laufe des Lebens schwächer werden und wie die Schwerkraft immer weiter an uns zieht und überall runterzieht. Niemand findet das angenehm zu beobachten, wie unsere Lebenshütte immer baufälliger wird, bis wir eines Tages nackt dastehen. Niemand möchte schwinden, verfallen, wegbröckeln, baufällig werden, hinfällig werden, sondern wir wollen doch eigentlich befördert werden, entrückt, erhoben, direkt zu Gott, jetzt. Wir sehen uns danach, dass das verschlungen wird, was unseren todverfallenen Leib ausmacht. Paulus sagt in 1. Korinther 15, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und jetzt wie so ein Hip-Hopper, oder man sagte so, komm, 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 ne? Tod, wo ist dein Sieg? Willst du boxen? Komm, Tod, wo ist dein Stachel? Paulus beschimpft quasi den Tod und fordert ihn heraus. Komm, zeig doch, wenn du was drauf hast. Du bist besiegt an der Stelle. Menschen, die auf Jesus Christus vertrauen, gehen auf diese himmlische Heimat zu. Und diese himmlische Heimat verdienen sie nicht. Du verdienst den Himmel nicht. Aber du empfängst ihn gratis, gratia, kostenlos, aus lauter Gnade, durch dein Vertrauen auf Jesus Christus und in deinem Vertrauen in Jesus Christus und mit deinem Vertrauen in Jesus Christus, dass wir eine himmlische Heimat haben, ist Gottes Gnade. Gott selbst, sagt der Apostel weiter, hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem uns sein Geist gegeben hat als Unterpfand und Anzahlung. Das ist sozusagen, du hast schon mal einen Taler gekriegt. Wenn es Geld wäre, könntest du immer gucken, so wie manche Leute immer gucken, ob das Handy noch da ist, indem sie sich auf die Stelle des Leibes tasten, wo das eigentlich sein müsste. So könnten wir den Taler des Heiligen Geistes ertasten. Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass du den Heiligen Geist hast? Da könnten wir jetzt auch mal mit dem Mikro rumgehen. Machen wir aber natürlich nicht. Das sind so schrecklich peinliche Momente. Aber trotzdem, woher weißt du, dass du den Heiligen Geist hast? Es gibt ja nicht so ein Geistometer, wo man die Hände auflegen kann oder so. Oder nach Gebetsqualität, theologischer Gehalt, Lautstärke, Rhythmik. Vertrauen können ist Zeichen, dass du den Heiligen Geist hast. Bei allem Angefochtensein, bei allem Zweifel, der dich schüttelt, immer wieder, wenn du in dir selbst verwundert und beglückt feststellen kannst, dass du weiterhin auf Jesus Christus vertraust, dann weißt du, dass du die Gabe des Heiligen Geistes hast. Denn auf Jesus Christus vertrauen ist etwas, was nicht in deinen Möglichkeiten steht. Man kann Fahrrad fahren lernen, aber man kann nicht einfach genau so menschlich lernen, auf Jesus Christus zu vertrauen. Solange du nur noch ein Funken Vertrauen auf Jesus Christus hast, hast du die Gabe des Heiligen Geistes. Vertrauen können und vertrauen dürfen, das ist der Anfang vom Himmel. Das Reich Gottes beginnt in dem Moment in dir, ereignet sich in dir, indem du dein Herz für die Herrschaft Gottes durch Jesus Christus öffnen kannst. Und wollen kannst. Und öffnen wollen kannst. Und öffnen willen kannst. Also in dem Moment, in dem das passiert, beginnt das ewige Leben. Das ewige Leben beginnt nicht nach deinem Tod. Sondern das ewige Leben beginnt in dem Moment, in dem du Jesus Christus vertraust. So sind wir denn, sagt der Apostel, allezeit getrost, weil das gilt, weil wir die Gabe des Geistes haben, die wir auf Jesus Christus vertrauen. Weil das gilt, wissen wir, solange wir am Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Die Aussicht auf einen Himmel haben macht getrost, versöhnt, macht mutig. Paulus sagt, wir wissen das alle, solange wir hier rumlaufen, und genauso haben das einige unter euch auch formuliert, leben wir in der Fremde. Wir sind nicht in der Heimat, genau wie das Lied von Lothar Kosse das ausgedrückt hat. Das ist paulinischer, fundamentaler Realismus. Wir sind realistisch. Wir sind in der Fremde. Wir sind in der Sphäre des Glaubens unterwegs, noch nicht im Schauen. Wir sehen noch nicht, was wir glauben. Noch können wir es nicht mit Händen greifen. Wir glauben, hoffen, wir zweifeln. Und noch sind alle möglichen Fragen offen. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Bitte lasst uns vorsichtig sein. Glauben meint hier nicht, na, ich weiß es ja nicht, ich muss ja glauben. Lasst uns vorsichtig sein. Glauben im Neuen Testament meint nicht in erster Linie Nichtwissen. Glaube im Neuen Testament ist keine Wahrscheinlichkeitsvermutung. In dem Sinn, ich glaube, dass die Tankstelle geöffnet hat, wenn ich gleich nach Münster zurückfahre. Ich weiß das nicht, deswegen muss ich vermuten. Glaube im Neuen Testament ist aber keine Wahrscheinlichkeitsvermutung bei Nichtwissen, sondern ist immer ein Beziehungsbegriff. Ich glaube an Jesus Christus heißt doch nicht, ich halte seine historische Existenz für wahrscheinlich. Das ist sie nebenbei auch, ja. Aber, sondern es heißt, ich glaube an Jesus Christus, heißt, ich vertraue ihm, ich gelobe mich ihm. Da kommt unser Wort her. Ich verlobe mich, ich gelobe mich ihm, ich öffne mich ihm, ich vertraue mich ihm an, ich mache mich schutzlos, ich liefere mich ihm aus. Das heißt Glauben. Und in diesem Sinne sind wir immer wieder Leute, die glauben, die sich anvertrauen. Jemand, der glaubt, schenkt sich. Jemand, der liebt, schenkt sich. Wir schenken uns Jesus Christus. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Kommst du damit klar? Es gibt Menschen, die müssen im Moment mit ganz anderen Dingen klarkommen, das weiß ich. Aber trotzdem, kommen wir damit klar, dass wir in einer Spannung leben, dass wir im Himmel sind durch unser Vertrauen, aber in der Fremde weiterleben. Wir wandeln im Glauben. Manchmal haben wir den Eindruck, wir wandeln in dem Sinne wie die griechischen Peripatetiker. Das waren so Leute, die haben ständig diskutiert und sind im Kreis gelaufen. Die haben richtig Kilometer gemacht, so immer, oh, 10.000 Schritte, ne? Also sind überhaupt nicht von der Stelle gekommen. Manchmal hat man den Eindruck, wir kommen gar nicht vom Fleck. Aber trotzdem, wir sind erreicht vom Himmel. Unser Weg wird vom Himmel von der Ewigkeit her Sinn machen. Jetzt im Moment macht doch vieles nicht so Sinn. Glauben und Vertrauen heißt aber, ich hoffe, ich glaube und ich ahne eine Gewissheit, dass das Sinn machen wird. Paulus sagt, Vers 8, wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Es ist nicht verwerflich, von Zeit zu Zeit mal zu seufzen, zu sagen, oh, ich hätte so Lust auf Jesus, so Lust auf den Himmel. Paulus sagt, natürlich habe ich Sehnsucht. Philipper 1 schreibt er aber, denn es setzt mir beides zu, und zwar hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Es gibt noch etwas zu tun, sagt er. Paulus bleibt um euretwillen, um unseretwillen. Und bei uns wird es nicht anders sein, wenn ihr euch hier umguckt. Als Menschen, die im Sinne des Paulus Realisten sein wollen, dürfen wir jammern, wir dürfen stöhnen, ächzen, uns nach ewiger Heimat sehen, aber es gibt noch so viel zu tun. Menschen sind hier, denen gedient werden kann und muss, in Wort und Tat. Es gibt immer noch etwas zu tun für uns. Und wenn du jetzt sagst, oh, guck dir mal mein Hüttchen an, wie wackelig ich bin. Da ist nicht mehr viel. Ja, das mag sein. Du wirst vielleicht in Zukunft seltener bei Umzügen helfen und bei Wohnungsrenovierungen. Und zwei Waschmaschinen auf einmal trägst du auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, da wirst du hier in der Gemeinde und in der Nachbarschaft mit dem Wort dienen. Und es werden Menschen zu dir kommen und sagen, boah, das ist aber so schön bei dir. Oder hinterher werden sie merken, warum ist es eigentlich so nett, in Stephans Nähe. Ja, die sagt immer so gute Dinge. Du wirst dienen mit dem Wort. Du wirst Komplimente machen. Was hast du für schöne Schuhe? Ich kann dir nicht mehr helfen beim Tragen, aber du hast so schöne Haare. Hast du schöne Zähne? Und Menschen werden hier rauskommen und werden sagen, boah, mir geht's so gut. Ich weiß gar nicht, ach ja, die Gerdi war wieder da. Das war toll. Und irgendwann wirst du nicht mehr so gut reden können. Versteht dich vielleicht nicht mehr. Dann wirst du mit dem Ohr dienen. Du wirst die Person sein, die nicht mehr viel redet, aber so gut hören kann. Leute werden hier weggehen und werden sagen, oh, mir wurde so zugehört wie selten. Und irgendwann wirst du ganz im Gebet da sein. Du wirst in deinem Herzen für die Augen, du wirst nur noch beten. Menschen werden gar nicht mitkriegen, was du da machst. Du wirst die sein, der sein, dem Gebet einsteht. Du wirst Zeit haben und auf eine ganz besondere Art und Weise das als wertvoll erachten. Und vielleicht wirst du ganz zum Schluss nicht mehr reden, nicht mehr schleppen, nicht mehr hören, vielleicht nicht mehr beten. Du wirst nur noch da sein. Aber alles zu Gottes Ehre und zu Gottes Lob. Du wirst da sein. Also egal, ob kräftig oder ob schwach, ob tatmächtig, wortmächtig oder stumm, gebetsvoll, gedankenversunken, es gilt immer darum, so zu leben, dass Gott seine Freude daran hat. Paulus sagt, da ich jetzt hier bleibe, obwohl ich echt Lust habe, abzutreten, setze ich alles auf eine Karte. Ich will, dass mein Leben Gott Ehre macht und Menschen dient. Ich hatte richtig Lust dazu. Deswegen Vers 9, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Das wird Gott gefallen. Er sagt, er setzt seine Ehre da rein. Darauf legt das an, das will er jetzt wirklich wissen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Oh, jetzt wird es nochmal ernst zum Ende der Predigt. Hätte ich ja weglassen sollen, oder? Aber ist schon wichtig. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Wir können auch übersetzen, Poneros, unnütz, wertlos. Jetzt wird's anspruchsvoll. Aus reiner Gnade bist du von Christus errettet. Jenseits deiner Werke, egal was du an guten oder schlechten Taten getan hast, du bist von Gott geliebt und versöhnt. Dennoch ist es Gott doch nicht egal, wie du lebst. Was wäre denn aus offen? Stellt euch das mal karikaturhaft vor. Christus erleidet die Trennung, die Sünde, den Schmerz. Und hinterher sagt Gott, ja, jetzt bist du errettet. Ja, was soll ich jetzt machen, lieber Herr? Ja, was weiß ich. Kauf dir ein Eis. Ich weiß auch nicht. Ist mir vollkommen egal. Das wäre doch komisch. Gott hat doch Absichten, Pläne mit dieser Welt. Es ist doch nicht egal, wie wir leben. Und jetzt zeigt sich geistliche Reife. Halten wir diese Spannung aus, dass wir im Leib leben, im Glauben leben und noch nicht im Schauen? Und halten wir aus, dass unsere Taten einmal ans Licht kommen, die Unnützen, die Wertlosen, die Gemeinen, auch die Guten, auch die Sinnvollen? Halten wir aus, dass wir aus Gnade gerettet sind? Ja. Und dass dennoch einmal klar werden wird, wie wir gelebt haben. Das müssen wir aushalten. Das ist eine Spannung. Im ersten Korintherbrief vergleicht Paulus dies mit einem Feuer. Das ist nur ein Bild wieder. Er sagt, Gott prüft am Ende der Zeiten, wie sinnvoll aus Sicht der Liebe unsere Taten sind. Und er vergleicht das damit mit einem reinigenden Feuer. Nämlich da geht es um Taten, die sind einfach Quatsch. Da sagen wir selber, ach so ein Blödsinn, was habe ich denn für einen unnützen Quatsch gemacht? Ja? Und die brennen im Feuer der prüfenden Liebe Gottes wie Holz, Heu, Stroh. Es gibt aber auch Taten, die sind aus Ewigkeitsperspektive sinnvoll. Die sind klasse, die sind aus Liebe getan. Und die vergleicht Paulus mit Gold, Silber, Edelstein. Die halten dem kritischen, prüfenden Stand der Liebe stand. Und Paulus setzt seine Ehre da rein, gottgefällig zu leben. Er sagt, wenn ich schon hier bin, dann möchte ich so gerne, dass Gott seine Freude daran hat. Ich komme dadurch nicht in den Himmel. Das weiß er. Und das weißt du auch, oder? Aber trotzdem, sagt er, wollen wir doch so leben, dass Gott seine Freude daran hat. Es gibt einen alten Spruch und damit komme ich jetzt auch zum Ende. Paulus ermutigt uns, nicht weltflüchtig zu sein. Kennt ihr den alten Spruch noch? Nicht weltflüchtig, aber auch nicht weltsüchtig, sondern welttüchtig. Der ist 150 Jahre alt, glaube ich, aus der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Also Christen werden aufgerufen, nicht aus der Welt zu fliehen, einfach nichts mehr zu machen, auf den Himmel zu warten. Es gibt ja christliche Gruppen, ne? Nicht weltflüchtig, aber auch nicht weltsüchtig, ständig auf das schauen, was Nichtchristen machen und das toller finden, als das, was die Gemeinde macht, sondern welttüchtig, tüchtig sich bewähren im Dienst für Menschen, aus der Liebe Gottes, weil wir schon vom Himmel erreicht sind. Können wir das heute als Ermutigung mitnehmen aus dem Wort Gottes? Das Leben ist kein Ponyhof, es ist und bleibt anstrengend, es ist rätselhaft, aus menschlicher Perspektive betrachtet auch oft ungerecht. Aber wir haben eine himmlische Perspektive, die uns tapfer macht. Christen sind berufen, tapfer zu sein und Dinge auszuhalten. Und viele Geschwister auf der Welt machen uns da bei weitem was vor. Wir sind sehr dankbar oder können sehr dankbar sein. Der Grund dieser Hoffnung ist die Auferstehung Jesu von den Toten und der Heilige Geist, der es dir überhaupt möglich macht, Gott zu vertrauen. Ich schließe mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer. Der hat gesagt, bei allem, was wir erleben, das seien tolle Triumphe und schreckliche Niederlagen. Dietrich Bonhoeffer sagt, wir leben im Vorletzten, nicht im Letzten. Egal, was du erlebst, das mag galaktisch sein, wunderbar. Das ist nicht das Letzte, sondern das Vorletzte. Und egal, wie schlimm du leidest im Moment, es ist nicht das Letzte, nur das Vorletzte. So segne uns der lebendige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.